Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Do-it-yourself Corona-Hilfe. Wie Ingenieure und Forscher Leben retten wollen. Ein Feature von Piotr Heller.
Am Freitag, dem 13. März, hatte die Corona-Krise Europa mit voller Wucht erreicht. Italien vermeldete allein an diesem Tag mehr als 2500 neue Fälle. Weit über 1000 Menschen waren bereits gestorben. Ärzte in Notaufnahmen standen vor der Entscheidung, wer an ein lebensrettendes Beatmungsgerät kommt und wer sterben muss. An diesem Freitag, dem 13., begannen auch zwei Geschichten. Beide handeln von Zeitdruck und von Ingenieurskunst. Und in beiden müssen Menschen sich großer Verantwortung stellen und entscheiden, ob sie gegen wichtige Regeln verstoßen sollten. Die erste Geschichte spielt in Brescia. Die Stadt im Norden Italiens ist besonders stark vom Coronavirus betroffen. Und so kam es, dass in einem Krankenhaus wichtige Ventile vergriffen waren.
On Friday, the newspaper of Brescia called us and asked us.
Am Freitag rief uns jemand von der Zeitung an. Er sagte, dass das Krankenhaus Hilfe brauchte. Wir sind sofort hin. Und die Leute im Krankenhaus baten uns, ein Ventil mit dem 3D-Drucker nachzubauen.
Das ist Alessandro Romaioli, Maschinenbauingenieur bei der Firma Isinova. Er erzählt diese Ereignisse, wie es für die heutige Zeit üblich ist, in einem Videochat. Neben ihm sitzt sein Chef Christian Fracassi. Er trägt einen Rollkragenpullover und eine 3M-Atemschutzmaske. Für das Gespräch hat er sie aber nach unten geschoben. Sie hängt jetzt um seinen Hals. Das Teil, das die beiden nachbauen sollten, war ein sogenanntes Venturi-Ventil. Es sieht nicht nach viel aus, aber
it was really vital, as I think.
Es ist ein essentielles Bauteil. Wir arbeiten normalerweise, um Geld zu verdienen. Jetzt ging es darum, Leben zu retten.
Money, not for lives.
Denn es drohten Menschen zu sterben, weil dieses kleine Plastikteil fehlte. Es begann ein Wettlauf gegen die Zeit. Im Krankenhaus händigte ein Arzt den beiden das Ventil aus. Sie fuhren zurück ins Büro und mussten das Ventil zunächst per Hand ausmessen. Das hätten sie sich sparen können, wenn sie die Baupläne bekommen hätten. Doch der eigentliche Hersteller wollte oder konnte sie nicht liefern. In einem Statement heißt es, dass Herstellungsvorschriften für Medizinprodukte das verbieten würden. Technische Möglichkeiten stoßen hier an bürokratische Grenzen. Etwas, das im Verlauf der Geschichte noch häufiger passieren wird. Die beiden Ingenieure erstellten nach ihren Messungen ein dreidimensionales Modell des Ventils am Computer. Dann starteten sie den 3D-Drucker.
Wir haben das Ventil in 2 Stunden entworfen. Und nach nur 4 Stunden hielten wir das erste physische Teil in der Hand.
Ein erster Erfolg, aber sie waren noch lange nicht am Ziel. Mit 4 Prototypen eilten sie zurück ins Krankenhaus. Dass sie in der kurzen Zeit überhaupt so weit gekommen sind, verdanken sie dem 3D-Druck. Einer Technologie, die ihr großes Versprechen nie ganz einlösen konnte. Doch vielleicht ändert sich das gerade. Dass die Technologie in dieser Krise überhaupt für derartige Hilfsaktionen zum Einsatz kommt, dafür ist unter anderem Adrian Boyer verantwortlich.
No, not really.
Wobei er selbst das ein wenig anders sieht.
Ich sollte wirklich nicht die Lorbeeren dafür einheimsen, den 3D-Druck erschwinglich gemacht zu haben. Das war nur ein Nebenprodukt von etwas anderem, das ich damals machen wollte.
Das kann man als Bescheidenheit abtun, wenn man bedenkt, dass Adrian Boyer für seine Verdienste um den 3D-Druck sogar in den Order of the British Empire aufgenommen wurde.
Ich wollte eigentlich eine Maschine bauen, die sich selbst vervielfältigen kann und dabei auch noch nützlich ist. Das war eine rein akademische Übung für mich.
Das war 2005. Boyer war damals Dozent an der Universität von Bath. Die Maschine, die sich selbst vervielfältigen konnte, hieß RepRap. Es war ein 3D-Drucker, der einen Großteil seiner Bestandteile selbst ausdrucken konnte. Wie die meisten 3D-Drucker heute bestand RepRap aus einem Schienensystem, über das ein Computer einen sogenannten Extruder fahren ließ. Der Extruder ist sozusagen der Druckkopf. Er erhitzt einen Kunststoff und trägt ihn auf eine Platte auf, wo er aushärtet. So geht es Schicht für Schicht weiter, bis ein dreidimensionales Bauteil entsteht.
Seit den 1970ern macht die Technologie Fortschritte. Aber in den ersten 25 Jahren kosteten die Maschinen ein Vermögen. Firmen wie Boeing oder Ford nutzten sie für ihre Forschung. Der Normalverbraucher hatte damit nichts zu tun.
Das änderte sich mit dem RepRap. Die Materialkosten dieses 3D-Druckers betrugen kaum mehr als 500 Pfund. Zudem stellte Boyer alle Pläne und die nötige Software gratis ins Netz. Um 2009 herum war der globale Markt für 3D-Drucker gut $1 Milliarde wert. Diese Zahl verdoppelte sich bis 2012. Zu dieser Zeit griffen verschiedene Firmen das Design von Boyer auf und entwickelten daraus erschwingliche 3D-Drucker. Das Werbeversprechen? Der Konsument wird zum Produzenten, der alles, was er will, alleine herstellen kann. Niemand müsse mehr einkaufen gehen, um etwa ein angesagtes Spielzeug für seine Kinder zu besorgen. Man könne einfach eine Datei aus dem Internet herunterladen und es sofort zu Hause ausdrucken. Man müsse keine Waren mehr um den Globus schicken, sondern nur noch Ideen in Form dreidimensionaler Computermodelle über das Internet teilen. Doch obwohl der Markt stetig weiter wächst, ist diese Revolution nie eingetreten. Denn wenn man wirklich eigene Teile drucken will, muss man sich mit 3D-Modellierung am Computer auseinandersetzen. Die 3D-Drucker sind mitunter kompliziert zu bedienen, etwa wenn der Druckkopf verstopft. Die fertigen Produkte wirken oft plump, weil das schichtweise Auftragen Spuren auf der Oberfläche hinterlässt. Darum hat sich die Technik nach dem anfänglichen Hype und der unvermeidlich folgenden Enttäuschung in Nischen etabliert. Unternehmen nutzen sie. Und sie ist die Allzweckwaffe der Maker-Bewegung, eine Art technologiegetriebener Heimwerker-Subkultur. Die Maker bauen von Teleskopen über mechanische Uhren bis hin zu Brillengestellen alles Mögliche mit 3D-Druckern. Ihre Entwürfe teilen sie mit anderen. In der Corona-Krise wenden sich manche Maker der Medizintechnik zu. Dabei können sie nicht zuletzt zeigen, welches Potenzial der 3D-Druck hat.
Er kann sehr schnell reagieren. Ich kann nur für das Vereinigte Königreich sprechen. Aber hier haben die großen Firmen Schwierigkeiten, der Nachfrage gerecht zu werden. Spezielle Gesichtsschilde für Krankenhauspersonal sind zum Beispiel knapp. Also drucken Menschen sie einfach mit ihren 3D-Druckern aus. Auch meine Firma, ein ganz kleiner Betrieb, hat diese Schilde gedruckt. Letzte Woche war dann jemand da und wir haben ihm eine Kiste mit unserer Produktion aus einer Woche übergeben.
Diese Schnelligkeit liegt im Wesen des 3D-Drucks. Man braucht nur die Computerdatei und einen Drucker und kann gleich loslegen. Für klassische Produktionsverfahren wie das Spritzgießen muss man vorher aufwendige Formen bauen.
Außerdem verbreitet sich erfolgreiches Design auf diese Weise sehr schnell. Die Baupläne für die Schilde, die wir gedruckt haben, hat eine tschechische Firma entworfen. Nach einer halben Stunde hatten sie es ins Netz gestellt. Und eine weitere halbe Stunde später hatten wir es dann. Klar können große Firmen massive Produktionen starten, aber sie können sie eben nicht schnell starten. Das ist der Unterschied.
Das Projekt 3D Crowd UK gibt an, mit Freiwilligen in einer Woche über 40.000 Schilde gedruckt zu haben. Eine belgische Firma hat derweil Pläne für eine Vorrichtung veröffentlicht, mit der man Klinken bequem mit dem Ellbogen drücken kann, um sie nicht anzufassen. Eine Firma in China wiederum druckt spezielle Schutzbrillen. Ein italienisches Unternehmen hat die Pläne für 3D-gedruckte Schutzmasken veröffentlicht, in die man einfache Atemfilter einbauen kann. Selbst das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt macht mit. Die EU-Kommission hat dort nämlich angefragt, ob die Raumfahrtexperten nicht auch Gesichtsschilde drucken könnten. Andreas Bohle hat sich der Sache gleich angenommen.
Der Spritzschutz, der besteht aus zwei Teilen. Das ist einmal ein Halter, der auf dem Kopf gesetzt wird. Und dann kommt an diesen Halter so eine durchsichtige Folie und ein dünnes Material, damit man eben halt, wenn man das aufgesetzt hat, da durchschauen kann.
Ein unbekanntes Terrain für die Ingenieure.
Da war auch die Frage, welches Material man dann auswählt. Das Standardmaterial, was wir einsetzen, hat ja nur technische Anforderungen. Das hat jetzt nicht die Anforderung, dass es auch am Menschen jetzt zum Beispiel keine Allergie oder sowas auslösen soll.
Normalerweise baut das DLR mit seinen 3D-Druckern Modelle von Flugzeugen und Turbinenschaufeln, um sie im Windkanal zu testen.
Da haben wir erstmal geguckt, gibt es solche Materialien auf dem Markt, die zum Beispiel im Dentalbereich eingesetzt werden?
Die Frage der EU-Kommission konnten die Ingenieure schnell beantworten. Ja, sie können die Schilde drucken. Also legten sie los.
Das wird jetzt schon in großen Stückzahlen in Braunschweig und in Stuttgart hergestellt. Wir haben jetzt schon weit über 1000 Stück gemacht und das ist jetzt für uns schon eine große Stückzahl. Die Braunschweiger Kollegen geben das an ein Klinikum in Wolfsburg. Die haben da momentan ganz große Probleme mit Corona. Und die Stuttgarter Kollegen geben das ans Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart.
Gleichzeitig werden aber auch die Grenzen des 3D-Drucks wieder offensichtlich. Aber technische Grenzen, die man sieht, kann man auch angehen.
So vor 10 Jahren sind die ersten Maschinen auf den Markt gekommen. Da haben wir ja auch schon die ersten Maschinen gekauft und wir haben jetzt aktuell auch neue bestellt. Da hat sich sehr, sehr viel getan, aber es braucht halt auch immer eine gewisse Zeit, weil diese Maschinen zum Beispiel für Metall sind relativ teuer, bis das dann eben halt auch sich im Markt durchsetzt.
Das ist auch einer der Gründe, warum die 3D-Druckrevolution nie eingetreten ist. Die vergleichsweise erschwinglichen Maschinen, die einige 100 € kosten, können fast nur Plastik verarbeiten.
And so we have a machine. Man kann mit ihnen schon einige nützliche Dinge bauen, aber eben nicht so viele wie mit einer Maschine, die auch Metall verarbeiten kann oder elektrische Schaltkreise. Nehmen wir einfach mal so eine Sprühflasche, die gerade vor mir steht. Da ist eine Flüssigkeit drin, um das Whiteboard in meinem Büro zu reinigen. Man könnte fast die ganze Flasche mit einem 3D-Drucker herstellen. Nur die kleine Metallfeder nicht, die in dem Sprühmechanismus steckt. Das ist eben der Grund, warum die Menschen diese Technologie nicht noch mehr nutzen. Die Funktionalität der Teile, die man drucken kann, ist beschränkt.
Es gibt erste 3D-Drucker, die Schaltkreise produzieren. Maschinen, die Metall drucken, kosten aber nach wie vor Zehntausende Euro. Adrian Boyer ist dennoch zuversichtlich, dass die 3D-Druckrevolution irgendwann kommen wird. Doch dafür wird man eine weitere Schwäche in den Griff bekommen müssen. Teile aus dem 3D-Drucker sind nicht besonders filigran. Das mussten auch die beiden Ingenieure aus Italien erkennen. Christian Fracassi hält jetzt eines der Ventile in die Kamera. Es sieht aus wie ein kleines Rohr, aus dem ein weiteres Röhrchen herausragt.
Der Sauerstoff kommt über dieses Röhrchen rein. Es ist nur 0,6 mm breit. Mit einem normalen 3D-Drucker kann man nicht auf 0,6 mm genau drucken. Also haben wir die Ventile zunächst ohne das Loch hergestellt und es dann gebohrt. Dann mussten wir die Teile erst mit Wasser und anschließend einer Säure reinigen.
Vier dieser Ventile übergaben sie im Krankenhaus an die Ärzte.
An 3 Ventilen testeten sie, welche Sterilisationslösung das Plastik verträgt. Mit dem 4. schlossen sie einen Patienten an eine Beatmungsmaschine an. Wir standen vor dem Zimmer. Dann begann das Warten.
Auf den Schultern der beiden Ingenieure und auch der Ärzte lastete eine ungeheure Verantwortung. Denn sie wollten zwar Menschenleben retten, aber sie taten es mit einem Ventil, einem medizintechnischen Produkt, das im Eilverfahren ausgedruckt worden war und keine offizielle Zulassung für den Einsatz hatte. Taten sie überhaupt das Richtige?
Ja, also, ob das der richtige Weg ist, kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich kenne die Ventile nicht, ich bin auch kein Ventilexperte.
Dafür ist Urban Wiesing Experte für Medizinethik. Er leitet das entsprechende Institut an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
Aber ich kann Ihnen sagen, was für Probleme dahinter stecken. Auf der einen Seite ist das natürlich sehr clever und sehr geschickt, dass man in einer Situation, wo ein Mangel herrscht, versucht, den auf diese Weise zu beheben. Auf der anderen Seite wissen wir aber nicht, ob diese Ventile tatsächlich den Anforderungen genügen, die man an solche Ventile stellt. Und damit kommen wir im Grunde zu der ganz zentralen Zwickmühle, aus der man nicht rauskommt. Wenn man neue Geräte, medizinische Geräte, anwenden will, sollte man sie vorher geprüft haben, weil man weiß ja nicht, ob sie sicher sind. Wenn man das nicht macht, könnte man Glück haben, aber man könnte auch Pech haben, dass man eventuell mit diesen Ventilen, weil sie eben nicht so gut funktionieren, den Patienten schadet.
Von dieser Zwickmühle handelt auch die zweite Geschichte, die an jenem Freitag, dem 13. begann. An der Philipps-Universität Marburg machte sich der mexikanische Gastwissenschaftler Enrique Castro Camus Gedanken über die Corona-Krise.
Der Flaschenhals in Spanien oder Italien ist ja, dass es nicht genug Beatmungsgeräte gibt, um die Patienten zu behandeln. Wenn es genug gäbe, müssten manche dieser Menschen im Prinzip nicht sterben.
Der Physiker hatte die Idee, selbst improvisierte Beatmungsgeräte zu entwickeln. An dem Freitag erzählte er sie seinem Chef.
Ich ging in das Büro von Professor Martin Koch und wir haben diskutiert. Dann habe ich gefragt, ergibt das überhaupt Sinn, was ich da erzähle? Wir sahen uns an und dachten beide, versuchen wir es einfach.
Okay, why not? Let's try.
Am nächsten Montag bestellte Martin Koch die Mitarbeiter seines Instituts in einen Besprechungsraum.
Ja, wir waren alle ziemlich verschlafen. Daran erinnere ich mich noch sehr gut.
Unter ihnen war auch Johnny Wang. Vor 2 Wochen erst war er aus London nach Marburg gekommen, um hier an Mikroplastik zu forschen.
Aber dann kam der Prof rein, hat die Ansprache gehalten und irgendwie war... So ohne zu reden war zwischen uns so eine Einigkeit, dass wir das schaffen können und dass wir daran mal arbeiten sollten.
In Räumen, wo eigentlich an Halbleiterphotonik geforscht wird, begann das Team, Beatmungsgeräte zu entwickeln. Die erste Idee der Physiker war es, Maschinen zu bauen, die automatisch auf Beatmungsbeutel drücken, wie man sie aus der Notfallmedizin kennt. Die Baupläne für diese Geräte wollten die Forscher dann ins Netz stellen, damit Ingenieure in den am schlimmsten betroffenen Regionen der Welt sie nachbauen können.
1-2 Tage später kamen wir in Kontakt mit jemandem aus dem medizinischen Schlafzentrum, einem Techniker, der diese Idee mit diesen CPAP-Geräten hatte. Und wir dachten, na, okay, das könnte sogar funktionieren.
CPAP-Geräte versorgen Patienten mit Atemstörungen beim Schlafen mit einem kontinuierlichen Luftstrom. Es gibt sie in Schlaflabors, manche Patienten haben sie zu Hause. Die Maschinen sind also weit verbreitet. Darum haben sich die Forscher dafür entschieden. Sie haben ein Zusatzgerät gebaut, das den kontinuierlichen Luftstrom so verändert, dass er dem Ein- und Ausatmen entspricht. So kann man Menschen beatmen. In den nächsten Tagen kamen immer mehr Forscher in das Team. Maschinenbauer, Informatiker, Mediziner, sogar ein Neurologe mit Faible für 3D-Druck.
Also wir hatten das Konzept, das war dieser erste Prototyp, der aus einer, ich glaube eine Staubsaugerstange war das, aus irgendeiner Stange und einem Fahrradhalter wurde er schnell zusammengebaut. Und von dem Punkt bis zum ersten 3D-gedruckten Prototypen, ja, ich glaube 3-4 Tage, das ging sehr schnell.
Auf Videos ist dokumentiert, wie die Maschine über einen weißen Schlauch ein Lungenmodell atmen lässt. In einem anderen ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter daran angeschlossen.
Wir haben einen Arzt angerufen und wollten mal fragen, was er von dieser Lösung hält. Und er hat sich das angeschaut, hat nicht gelacht, hat wirklich das Ding sich angeschaut und hat gedacht, so, das könnte funktionieren, das ist gar keine so schlechte Idee. Arbeitet mal dran, aber bitte achtet drauf, dass bei der Beatmung ihr diese Punkte hier abhaken müsst.
Zu diesen Punkten gehörten etwa Auslassventile, damit die Lunge des Patienten nicht verletzt wird, wenn er hustet. Eine Vorrichtung, die automatisch erkennt, wenn der Patient selbst einatmen will und ihn unterstützt. Das Team arbeitete Nächte durch.
Ach, das war einfach, alle waren motiviert. Für alle war es keine Frage. Wir waren uns alle einig, dass man schnell handeln muss. Wir waren uns alle einig, dass wir wahrscheinlich Menschen helfen können.
Die Maschinen wären zwar kaum in der Lage, schwere Fälle zu beatmen, aber man könnte sie einsetzen, um Menschen, die auf dem Weg der Besserung sind, von einem professionellen Beatmungsgerät zu trennen und weiter zu beatmen. Das würde wichtige Ressourcen freimachen. Das Team hat in Marburg inzwischen mit der Firma Schneider ein mittelständisches Optikunternehmen gefunden, das die Geräte massenweise produzieren könnte. Der ärztliche Geschäftsführer des Uniklinikums Marburg, Harald Lenz, sieht großes Potenzial in der Idee.
Wenn es dann solche Cluster, solche Herde gibt, und das zeichnet ja gerade SARS-CoV-2-Infektionen aus, das Ganze schießt dann so wie Pilze aus dem Boden. Und dann wird es eben auch schwierig, in genau solche Clusterregionen Ressourcen auch zu allozieren. Insofern macht es absolut Sinn, dass man sich natürlich auch regional mit solchen Alternativkonzepten befasst.
Sorge bereiten ihm derzeit neben den USA vor allem die schlechten Versorgungsmöglichkeiten in Subsahara-Afrika. Für die dortigen Länder haben die Marburger Forscher die Maschine entwickelt, die automatisch auf Beatmungsbeutel drückt. Sie kann aus simplen Teilen hergestellt werden. Auch dieses Konzept ist fertig. Die Forscher könnten die Pläne veröffentlichen. Aber wie gesagt, könnten.
Ja, es stockt einfach an dem Punkt, dass wir es nicht verteilen dürfen. Wir haben ein medizinisches Produkt entwickelt, was keine Zulassung hat. Und uns wurde oftmals jetzt gesagt, dass selbst die Herausgabe der Baupläne an andere ist strafbar in Deutschland. Das können wir nicht machen.
Sie müssten eine Zulassung für Ihre Geräte bekommen. Doch die Zulassung von Medizinprodukten ist kein Spaziergang, weiß Joachim Bühler vom Verband der Technischen Überwachungsvereine, VDTÜV.
Wenn wir über Beatmungsgeräte reden, dann ist es ein Produkt der Kategorie 2, also die zweithöchste Risikokategorie. Da müssen Sie eine sogenannte benannte Stelle, das sind dann Prüforganisationen wie die TÜVs, einbeziehen. Und da müssen Sie diverse Sachen nachweisen.
Neben der Sicherheit und Funktionstauglichkeit des Geräts müssen die Hersteller auch zeigen, dass sie in der Lage sind, verantwortungsbewusst mit einem Medizinprodukt umzugehen.
Je nachdem, wie innovativ, wie neu und wie umfangreich die Prüfungen sind, dauert so ein Prozess auch länger als ein halbes Jahr und kann auch mal Jahre dauern.
Viel zu lange. Stattdessen gibt es aber Sonderzulassungen. Die werden von Behörden vergeben. In Deutschland ist das zum Beispiel das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM. Doch auch das kann dauern, wie der Medizinethiker Urban Wiesing erklärt.
Bei dem Prozess muss man zweierlei Sachen unterscheiden. Das eine ist die Bürokratie. Und in der Tat, wenn man das bis vor kurzem in anderen Zusammenhängen beim BfArM eingereicht hätte, dann hätte das Monate gedauert. Diese Zeit ist im Augenblick durch Corona drastisch reduziert worden.
Der andere Punkt ist die wissenschaftliche Untersuchung von Medizinprodukten. Die lässt sich einfach kaum beschleunigen, ohne Abstriche bei der Sicherheit zu machen. Die Beschleunigung der Bürokratie wiederum ist möglich und derzeit wichtig. Denn in der Corona-Krise steht die Welt unter Zeitdruck. Kreative Lösungen sind gefragt. Ingenieure haben darauf reagiert. Das ist ihr Job. Aber wie soll die Bürokratie da mithalten? Man kann den Behörden zumindest keine Untätigkeit vorwerfen. Das BfArM teilt mit, die Hürden für Sonderzulassungen abzubauen und potenzielle Hersteller beim Zulassungsprozess an die Hand zu nehmen. Die britische Zulassungsbehörde MHRA geht sogar proaktiv auf potenzielle Hersteller improvisierter Beatmungsgeräte zu. Sie hat einen Katalog mit Mindestanforderungen für diese Maschinen veröffentlicht. Die Marburger Forscher standen vor der Entscheidung, die Baupläne zu veröffentlichen und damit womöglich Menschen zu gefährden, die ihre Geräte falsch nachbauen, oder abzuwarten. Sie haben sich für Letzteres entschieden. Das Optikunternehmen sei derzeit mit dem BfArM in Kontakt und bemüht sich um eine Sonderzulassung für die CPAP-Erweiterung. Was die Beatmungsbeutellösung angeht, sind vergleichbare Projekte ohnehin weiter vorangeschritten. Ein Ingenieurbüro in Barcelona hat schon die Pläne einer Variante veröffentlicht, die der Autobauer Seat fertigen will. Und der Massachusetts Institute of Technology, MIT, hat eine Gruppe ein derartiges System mehrfach an Schweinen getestet. Eine Variante davon ist in den USA inzwischen für Notfälle zugelassen. Die Ingenieure und Ärzte in Brescia standen mit ihren Ventilen vor einer ähnlichen Entscheidung. Doch sie haben nicht gezögert. Dafür hat selbst der TÜV-Experte Verständnis.
Also das ist eine persönliche Einschätzung. Es gibt Situationen wie diese, die ja, es wird ja auch häufig mit kriegsähnlichen Zuständen verglichen in den Regionen, über die wir da in Italien reden. Dann kann es natürlich auch sinnvoll sein, sowas zu machen, bevor man Menschen dort sterben lässt. Da verstehe ich jeden Arzt, der sagt, das hilft mir jetzt und ich setze das ein. Wichtig ist aber, dass es, wenn es solche extremen Ausnahmesituationen gibt, dass es dann eben auf extreme Ausnahmesituationen auch begrenzt bleibt.
Doch ob die Ventile wirklich helfen, war überhaupt nicht klar, als Alessandro Romagnoli und Christian Fracassi vor dem Zimmer im Krankenhaus warteten. After 30 minutes,
the doctor... Erst nach 50 Minuten kam einer der Ärzte raus und sagte, verdammt nochmal, es funktioniert. Ich brauche 100 Stück.
Oh shit, it works. I need 100. Okay.
Die Ingenieure fuhren zurück ins Büro und schmissen die 3D-Drucker an. Am nächsten Tag, einem Sonntag, bekam das Krankenhaus die so dringend benötigten Ventile.
They are using them.
Die benutzen sie jetzt. In weniger als 48 Stunden haben wir alles erledigt. Wir haben die Aufgabe bekommen, sie gelöst, die Ventile gedruckt und dadurch haben einige Patienten
überlebt. Diese Patienten haben überlebt.
Das Risiko, die hastig ausgedruckten Teile für die Beatmung von Menschen zu nutzen, war unter dem Eindruck der Not der Patienten zweitrangig.
Die Ärzte haben uns gesagt, gebt uns etwas. Wir brauchen keine Zertifikate, Untersuchungen, Tests. Wir brauchen jetzt irgendetwas. Denn sie haben Patienten sterben sehen.
Denken Sie sich auch einmal in den Patienten hinein. Ich kann nicht atmen. Und neben meinem Bett steht eine Maschine, die mir helfen kann, aber ich kann sie nicht nutzen. Ich würde jedes Ventil nehmen. Zertifizierung hin oder her. Ich brauche Sauerstoff. Helft mir.
Und dennoch würden die beiden keine leichtfertigen Entscheidungen treffen.
Viele Leute fragen uns nach der Datei für die Ventile und wollen sie selbst drucken. Aber es ist so, wir haben jetzt diese 100 Stück gebaut und derzeit helfen wir einem anderen Krankenhaus, das ähnliche Probleme hat. Wir prüfen genau, welche Beatmungsmaschine sie nutzen. Es gibt da große Unterschiede und wenn man da das falsche Ventil nutzt,
dann ist das sehr gefährlich.
Und darum haben wir uns entschieden, die Datei nicht zu veröffentlichen.
Alessandro Romagnoli und Christian Fracassi haben mit ihrer Arbeit Leben gerettet. Die Marburger Forscher werden vielleicht Leben retten. Ihre Geschichten zeigen aber noch mehr. Technologien wie der 3D-Druck erschaffen neue Verantwortlichkeiten. Konstrukteure tragen plötzlich eine größere Verantwortung für ihre Entwürfe, denn jetzt, wo jeder sie nachbauen kann, ist das Risiko größer, dass sie fehlerhaft nachgebaut werden. Auch für jene, die über die Zulassung von Medizinprodukten entscheiden, ergeben sich neue Verpflichtungen. Sie müssen schnell genug sein, um mit dem Tempo der Maker, Ingenieure und Forscher mitzuhalten. Sonst unterdrücken sie Innovationen, die jetzt so dringend nötig sind.
Do-it-yourself Corona-Hilfe. Wie Ingenieure und Forscher Leben retten wollen. Das war ein Feature von Piotr Heller. Es sprachen Robert Frank, Romanus Fuhrmann, Alexander Ebert, Rosario Bona und der Autor.